das immer abmachen. Das. Oh ja, der dicke Oschi.
Es klingt schon so ein wenig mysteriös.
Was klingt mysteriös? Oh, hallo.
Die Existenz. Jetzt schlägt's. Findest du nicht, dass die Existenz eines der mysteriösesten Phänomene...
Die Existenz an sich, ja.
An sich, ja.
Ja, vor allem, wieso? Eigentlich muss man sich immer die Frage stellen, wieso eigentlich?
Ja, das war doch diese berühmte Frage, warum ist etwas und nicht vielmehr nichts?
Ja, ist auch einfach unlogisch.
Ich meine, wenn nichts wäre, hätten wir überhaupt gar keine Probleme. Wenn nichts wäre, hätten wir nicht nur keine Probleme, wir hätten auch diesen Podcast nicht. Und das wäre sicherlich eine große Leerstelle. So würde niemand von einem Album erfahren, das 1994 in Manhattan produziert wurde und das das Lebensgefühl an der Ostküste als ein Sammelsurium kontroverser Leerstellen beleuchtet. Doch zunächst... Was hat ein Mikrofon mit Stalagmiten zu tun? Pünktlich wie die Feuerwehr.
Ja, aber guten Abend, Nico. Ich bin etwas im Hintertreffen. Der Amazon-Mann kam jetzt gerade erst vor 30 Sekunden. Weil eigentlich dachte ich ja, ich könnte heute aufwarten mit einem Master-Update in den Cherry Garden Studios. Aber nein, ich konnte es noch nicht auspacken. Wirklich, vor gerade mal 30 Sekunden. Zwei Upgrade-Pakete. Paket 1. Und oh, Paket 2. Ganz schön schwer. Das hätte ich gerne vorher aufgebaut. Habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Deswegen muss ich mich immer noch hier mit meinem Bücherstapel behelfen. Weil hier in diesem Karton verbirgt sich der Mikroarm, der neue, den ich bestellt habe von meinem Wahlhelfergeld.
Mikroarm klingt nach einem ganz, ganz kleinen Arm. Wie bei so einem Tyrannosaurus.
Das mag sein, aber er wiegt also ordentlich was. Also ich würde sagen, also es wundert mich. Es wiegt irgendwie 2 Kilo.
Hast du es vorher ausgemessen?
Nein, natürlich nicht. Mit meinem Auge. Ich hab Pi mal Daumen, ne, habe ich diese technischen Zeichnungen, die dann da auch abgebildet waren, habe ich mir angeguckt und dachte mir, ja, kommt hin.
Also notfalls musst du von deinem Schreibtisch was runterräumen.
Nein, der ist ja jetzt auch relativ
oder
klein.
Oder du machst so einen Aufkleber drauf, Heck schwenkt aus. Das haben ja manchmal die LKW, wenn sie vor dir fahren, hinten Heck
nein,
schwenkt
so,
aus.
Nein, so, das ist ein relativ überschaubares Ding. Und ich war jetzt unsicher, ne? Ich hatte ja wirklich die Hoffnung, dadurch, dass ich Prime-Kunde bin, dass das noch pünktlich hier zur aktuellen Aufnahme ankommt. Ist es jetzt auch, ne? Um 17.58 Uhr klingelte es unten. Und
vielleicht eine kleine Info an unsere Hörer. Unsere Podcast-Session finden in der Regel freitags um 18 Uhr statt.
Ja.
Bitte weiter.
Ja. Und dann habe ich es jetzt nicht mehr geschafft, ne? Und jetzt habe ich mich gefragt, wenn jetzt dieser Arm von vorne kommt oder von der Seite und ich möchte, also häufig sieht man, dass die Mikros so von oben runterhängen, wie so Tannenzapfen. Wobei ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, ob das nicht ausgerechnet die Tanne ist, wo die Zapfen nach oben wachsen. Da gibt es nämlich einen Unterschied. Bei Tannen wachsen die Zapfen nach oben, bei Fichten wachsen die Zapfen nach unten.
Ist das so ähnlich wie Stalaktiten und Stalagmiten?
Ja, vielleicht. Naja, und ich wollte jetzt diese Tannenbaumoptik, ne? Also der Arm kommt eher so von unten und wie so ein Eis, wie eine Waffel, wie so ein Hörnchen-Eis, kommt das Mikro von unten und man hat es so dann vor dem Mund. und nicht so sehr von oben, weil dann hat man ständig auch alles vor den Augen und so. Das fand ich jetzt blöd.
Ja, diese Eis am Stiel-Version hatte ich ja vorher. Und das Problem ist, ich habe das Mikro ja jetzt in der Horizontalen liegen und nicht mehr senkrecht wie ein Eis. Denn durch diese Senkrechtstellung hat es mir einerseits viel Sicht genommen und andererseits kam ich unter dem Mikrofonarm mit meinen eigenen Armen nicht mehr drunter her, weil der so tief auf dem Schreibtisch lag. Jetzt habe ich den Arm etwas höher gebockt und dadurch das Mikrofon dann horizontal und dann nicht mehr vertikal aufgebaut.
Ja, daran habe ich gedacht. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe extra das etwas teurere Produkt ausgewählt. Da gibt es nämlich noch so ein Zwischending. Das kann man bei Bedarf dazwischen bauen und dann kommt der Arm insgesamt höher.
Wie viele Teile hast du denn da jetzt?
Ich habe zwei. Also mein Problem war, jetzt dieser Arm, der hat vorne nur so eine Schraube, wo man das Mikro dran schraubt. So, ja. Und jetzt dachte ich, ne, es soll aussehen wie so ein Eis. Und also es, ja. Und bei mir, beim Mikro ist die Schraube unten drunter, nicht an der Seite. So, und ja, eigentlich so wie bei deinem Mikro auch. Und da habe ich mich jetzt gefragt, okay, wenn das jetzt so von oben kommt, ich war mir nicht sicher, ob ich das so, das dürfte eigentlich gar nicht gehen, dass man es so umdreht, dass dann das Mikro oben ist, wird, glaube ich, nicht funktionieren.
Ja, man muss ja auch im Hinterkopf haben, wie man in das jeweilige Mikrofon reinsprechen muss. Bei einigen muss man ja von oben reinsprechen und bei anderen von der Seite oder so von schräg oben.
Ja, und ich muss ja von der Seite auch reinsprechen. Und deswegen dachte ich mir, ich brauche da noch irgendwie so ein...
So aber du Art sprichst Aufhängung. Jetzt so von halbschräg Seiten oben rein.
Ja, das stimmt.
Das erklärt einiges.
Na, wieso?
Das hätte mir sehr, sehr viele Stunden Post-Production erspart.
Na, wieso überhaupt nicht? Ich spreche genauso rein, wie man da reinsprechen muss. Weil sonst müsste das Mikro ja höher von meinem Gesicht sein.
Ja. Dadurch der Arm.
Ja, auf jeden Fall, wie auch immer. Ich dachte mir, ich brauche noch irgendwie so eine Aufhängung, so ein Zwischenstück. Und weil ich dachte mir, es sieht dann auch auf irgendwelchen Fotos viel professioneller aus, habe ich mir noch, ich mach's, das kann ich jetzt mal aufmachen, habe ich mir noch so eine...
Liebe Zuhörer, wir sind live beim Unboxing dabei.
Habe ich mir noch so eine ganz professionelle Shockmount-Mikrospinne gekauft.
Oh.
Und das kommt da dran.
Ja. Und das soll dann Erschütterungen auffangen.
Ja, das ist eigentlich wurscht. Ne? Mir ging es eigentlich nur darum, dass man das dann quasi waagerecht in den Arm reinschieben kann. Und dann hängt das Mikro ja wie so ein Eis in der Tat in dieser Spinne drin. Hast du jetzt nicht verstanden. Aber ist auch schwierig. Ich bin ein bisschen überrascht, dass das so groß ist. Ich hatte es mir kleiner vorgestellt.
Ja, jetzt hast du natürlich nur die Länge an sich bedacht, aber nicht, wie tief das noch in den Schreibtisch oder über den Schreibtisch hinaus ragt.
Ah, das wird alles wunderbar. Ach, guck mal, das ist aber auch wirklich sehr üppig eingepackt.
Und das vielleicht noch als kleine Nebenbemerkung an unsere Zuhörer. Wir optimieren ja im Wochenrhythmus nicht nur die Qualität des Podcasts, sondern auch die Qualität unserer Home-Studios. Kann man eigentlich sagen, und das ist so meine Beobachtung, dass durch die Corona-Krise ist ja das Homeoffice präsenter geworden.
Ja.
Und ich beobachte jetzt, dass aus dem Homeoffice ein Home-Studio wird.
Ja, sehr gut. Ja, ist so. Ich persönlich arbeite ja, ich würde sagen, zu 90% im Homeoffice. Und ich bin in dieser privilegierten Position, einen Job zu haben, wo das möglich ist. Und
würde dir denn jetzt dieser Mikrofonarm auch beim Homeoffice, also beruflich, irgendwie weiterhelfen?
Nein.
Brauchst du den?
Nein,
nicht. Aber du machst doch sicherlich irgendwelche Zoom-Konferenzen.
Ja, aber da, ehrlich gesagt, arbeite ich mit dem billigsten 0815-Headset, was man sich vorstellen kann. Na, wobei, so billig ist es gar nicht. Es ist zumindest ein Markenprodukt. Ich will jetzt keine Werbung machen. Hat aber auch die Firma bezahlt.
Ja. Ja.
Jetzt fühle ich mich ein bisschen unwohl, dass ich immer noch so dilettantisch mit diesem Mikro rumhantiere, obwohl jetzt hier links das Profi-Werkzeug liegt. Aber egal.
Sollen wir eine halbe Stunde unterbrechen? Du baust das auf. denn, das kann ich eventuell schon mal vorwegnehmen. Mehr als eine halbe Stunde brauchen wir für diesen Scheiß heute nicht, den wir zu besprechen haben.
Was?
Mehr als eine
halbe
Stunde.
Ich habe ganz tolle Themen.
Gibt's da überhaupt?
Ich habe so tolle Themen vorbereitet. Warum denn nicht? Hat dir das Album schon wieder nicht gefallen oder was?
Ich habe es einmal durchgehört. Das zweite Mal habe ich abgebrochen. Ging nicht mehr. Weil ich dachte, höre ich mir jetzt dieses Album an oder stelle ich mich eine Stunde lang auf einen Kinderspielplatz, da höre ich dasselbe.
Also ich sag mal so.
Jetzt habe ich das Fazit vielleicht schon vorweggenommen.
Es ist das fünfte Album hier in unserer kleinen Serie. Ja. Das fünfte Album von 1001 Alben. Und was mich gefreut hat, ist, dass es wirklich wieder was komplett anderes war im Vergleich zu den vier Alben, die wir vorher gehört haben. Und ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ist das jetzt Hip-Hop, was wir da gehört haben, oder ist das Rap? Wo sind da eigentlich da die Unterschiede? Ist das, geht irgendwie ineinander über? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, vielleicht nennen wir auch mal kurz das Album, was wir gehört haben. Wir haben das Album The Sun Rises in the East gehört von, ich bin mir nicht sicher, wie man ihn ausspricht, aber er nennt sich Jeru the Damaja oder Damaja.
Ja, und er ist zudem noch bekannt unter den Namen The Original und Dirty Rotten Scoundrel.
Ach, okay. Ja, schön. Auf jeden Fall, wir haben dieses Album gehört. Von 1994 ist das Album. Und Jeru ist übrigens sein zweiter Name. Ne? Also er heißt wirklich Jeru. Das ist jetzt kein reiner Künstlername. Wie er jetzt auf The Damaja kommt, keine Ahnung. Es war auch in gewisser Weise herausfordernd mal wieder. Aber ich dachte mir, und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb es dir so extrem schwer gefallen ist, weil die Hörer müssen wissen, für diese ganze Post-Production und Soundoptimierung ist allein der liebe Nico zuständig. Ich habe davon keine Ahnung.
Und, aber er hat immerhin jetzt einen Mikrofonarm.
Ja, ich habe jetzt einen Mikrofonarm, habe aber nicht die 100 Plugins, die du hast, um hier das Beste aus dem Sound rauszuholen. Und als ich jetzt Jeru gehört habe, jetzt ist das Album von 1994, deswegen gehe ich davon aus, dass er das Album nicht mit einem Handy aufgenommen hat.
Nein.
Da waren Handys ja noch nicht so verbreitet. Aber
er war übrigens zum Zeitpunkt der Aufnahme auch erst 22.
Oh, ja. 94 war er 22. Wie alt ist er dann jetzt? Das ist vor 30 Jahren gewesen.
Jetzt ist er 52.
Ja, okay. Ja, also ich muss sagen, mal unabhängig davon, ob
er
das
jetzt... Er hatte übrigens vor kurzem erst Geburtstag, am 14. Februar.
Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich, Jeru.
Ja, Jeru.
Ich habe mich gefragt, war das eigentlich seine erste Platte, die er rausgegeben hat?
Das war seine erste Platte. Damit ist er sozusagen eingeschlagen im East Coast Universum.
Ja, und jetzt muss ich sagen, jetzt ist aufgrund dieser ganzen Postbearbeitungs-Arien, die du hier veranstaltest nach jeder Episode, und ständig kriege ich ja diese verbesserten Schnipsel auch zugeliefert, damit ich mal selber höre, wie toll das doch geworden ist und wie sich der Sound noch ein Stückchen verbessert hat. Und da ist jetzt mein Ohr auch so ein bisschen verwöhnt, weil ich muss sagen, als ich jetzt Jeru gehört habe, dachte ich mir, in welcher Cola-Dose sitzt der Mensch und singt da? Also, was ist das für eine schlechte Aufnahme? Es klingt blechern, es klingt schepperig. Ist das ein Stilmittel? Ist das die Kunst? Es klingt einfach schrottig produziert, ja.
Es muss das Stilmittel sein, um sich von den Menschen abzusetzen, die man gemeinhin Musiker nennt, die das beherrschen, die singen können. Er spricht ja im Prinzip nur.
Ja, er ist Rapper, Hip-Hopper, ne? Die sprechen halt.
Genau, und mir ist aufgefallen, also ich habe mich nie mit diesem Genre, also ich weiß, was das ist, aber es hat mich nie interessiert. Mir ist bei diesem Album aufgefallen, dass die Musik eigentlich nur so Soundbits ist. Das sind so Samples, die immer wieder kommen. So 15 sekündige Schnipselchen, dann wird's wieder wiederholt und wieder wiederholt und wieder. Es kommt nichts Neues. Und das Beste daran, finde ich, es hat mit dem Gesang, in Anführungszeichen, überhaupt gar nichts zu tun. Ob er tief singt, hoch singt, irgendwas im Hintergrund klirrt dann mal. Das sind irgendwelche Beats. Auch die Beats, ob der schneller ist oder langsamer ist, er rappt da ja sowieso in seiner Geschwindigkeit. Das interessiert ihn wahrscheinlich gar nicht, was da im Hintergrund abläuft. Ich fühle mich jetzt wahrscheinlich so, wie du dich bei Metallica gefühlt hast.
Oh, echt so schlimm.
Das ist so eine Sache, ich bin froh, dass ich es einmal durchgehört habe, dass ich es geschafft habe. Bitte nicht nochmal. Nein.
Ja, also ich würde auch sagen,
ich konnte auch mit den Texten nichts anfangen.
Tonspur, das kommt auch noch hinzu. Und also sagen wir mal so, die Gesangsebene hat mit der Musikebene wenig zu tun. Es ist wenig Melodie drin. Es ist eigentlich eine Aneinanderreihung von abgehackten Beats und Sounds. Teilweise klingt es für mich wie so eine New Yorker Polizeisirene. Ja, es ist schwierig. Die Texte haben mir nicht gefallen.
Es spricht mich musikalisch nicht an. Von den Soundeffekten, sage ich jetzt mal, holt es mich nicht ab. Und die Texte, die ja teilweise wirklich sehr sexistisch sind, muss man ja ganz ehrlich sagen, also aus heutiger Sicht, um Gottes Willen, wahrscheinlich damals auch schon. Auch das, das ist eine Welt, mit der ich nichts zu tun habe. Ich weiß nicht, das scheint ja zu dieser Subkultur zu gehören, da wo der Jeru aufgewachsen ist. Da wird das wichtig sein und seine Hood und seine Gang werden sagen, ja, genau so ist es. Er beschreibt unser Lebensgefühl, aber es ist nicht mein Lebensgefühl und er kann es mir auch nicht vermitteln, dieses Lebensgefühl. Jeru macht mit dieser Platte nicht unbedingt Werbung für New York oder für Manhattan oder Brooklyn oder wo er herkommt. Wenn ich das höre, dann würde ich jedem raten, macht einen großen Bogen um Brooklyn.
Ja. Okay, dann haben dich also auch die Texte des Liedes Perverted Monks in the House nicht überzeugt.
Überhaupt nicht.
Das tut mir leid.
Ich hab dir nicht immer mitgelesen. Das, was ich so gelesen habe.
Toll ist auch Lied 6, ne? Das ist eigentlich, da singt er immer nur da Bitches. Es geht immer nur um irgendwelche Bitches. Und
aber und mir ist ja aufgefallen, ich höre es ja per Apple Music und die Lyrics, die dann mitlaufen, die zensieren das Wort Nigger. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Aber er sagt es ja auch. Bitches und alles andere ist ausgeschrieben. Aber dieses sogenannte N-Wort, und hier ist es ja nochmal in einer etwas extremeren Version, Nigger, er singt es so, es wird mit N... dargestellt im Text. Vermutlich benutzt er das Wort ja gar nicht als Beleidigung. Ja, spricht sich so untereinander ja so an, vermutlich.
Da war ich jetzt überrascht. Joe Biden hat jetzt jemanden als Son of a Bitch, kurz Sub, bezeichnet.
War das Herr Putin vielleicht?
Ja, ich wollte jetzt keinen Namen nennen, weil ich wollte jetzt nicht den russischen Geheimdienst auf den Plan rufen. Ja. Und das hat mich gewundert. Weil da wird das nochmal richtig gestellt, dass der Ausdruck Son of a Bitch, das ist bei weitem nicht so vulgär, wie das in europäischen Ohren klingt. Also im amerikanischen
Sprech. Also man
dürfte
es offensichtlich nicht wörtlich übersetzen.
Nein, genau.
Ja.
Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich das deutsche Äquivalent dazu? Wäre das Hurensohn? Sowas, irgendwie in der Art, ne? Und aber die Amerikaner finden das nicht so vulgär wie also andere Schimpfwörter, ne?
Interessant.
Also so ein Asshole ist schlimmer als ein Son of, of a bitch.
Ich wurde in Glasgow, um nochmal auf Schottland und unsere letzte Episode zurückzukommen, als Asshole bezeichnet. Wir waren in einem Imbiss und ich glaube, wir sind in diesem Imbiss geblieben, haben dort gegessen und als wir wieder rauskamen, es war in Glasgow, Downtown, da kam ein offensichtlich Obdachloser auf mich zu und wollte just a few cents haben. Und als ich das verneinte, sagte er Asshole zu mir. Und das Schöne daran ist an dieser Anekdote, ich hatte mir eine Stunde vorher das Buch gekauft On Friendship von Michel de Montaigne. Und dann kommt dieser Mensch auf mich zu und tituliert mich als Asshole. Und jetzt sagst du mir, dass Asshole in einer anderen Liga spielt als Son of a Bitch. Und dann ist meine Frage, wo spielt denn Nigger? Weil das scheint ja ein eigener Kosmos sogar zu sein. Das ist ja so, das darf ja nur ein ganz erlauchter Kreis von Menschen darf dieses Wort benutzen, ohne gleich als Rassist oder ich weiß nicht was tituliert zu werden. Andere Menschen dürfen dieses Wort nicht mal abgekürzt benutzen als N-Wort. Das ist auch schon, man könnte auch schon irgendwas hervorrufen.
Ja, aber weil mit diesem N-Wort ist ja eine sehr klar definierte Personengruppe gemeint. Und das ist
warum sagt man nicht das A-Wort? Er hat das A-Wort benutzt. Ja, oder das SOB-Wort.
Das kann ich schon verstehen. Also, dass das N-Wort da eine Sonderstellung hat, das kann ich nachvollziehen.
Weil das kannst du nachvollziehen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Und jetzt habe ich gerade nochmal nachgelesen. Wir übersetzen es, glaube ich, auch immer ein bisschen falsch. Ne? Son of a bitch ist wörtlich übersetzt sogar der Sohn einer Hündin.
Das ist ein Hundesohn.
Ja, genau. Und das ist jetzt, also wenn wir sagen Hurensohn, das ist natürlich schon nochmal eine Spur krasser. Ne?
Ja.
Ja. Was mich dazu führt, dass Joe Bidens Hund jetzt auch wieder das Weiße Haus verlassen muss, weil er einfach zu viele Sicherheitsleute beißt. Aber er ist, glaube ich, ein Rüde.
Wäre er denn nicht deshalb besonders geeignet, da zu bleiben, ja, wenn er sogar die Sicherheitsleute...
Er beißt die Falschen, er beißt leider die Falschen.
Ja, aber die Richtigen quasi, die kommen ja erst gar nicht so weit.
Ja, er scheint offenbar nicht gut und böse richtig unterscheiden zu können und dann ist es ungünstig. Ja,
aber jetzt schau dir doch mal an, wohin uns diese Musik, dieses Album geführt hat. Wir reden über Beleidigungen. Wir reden über N-Wörter und Son of a Bitch und Asshole und Hurensohn. Das allein, das sind schon Signalwörter. Ich möchte mich damit überhaupt nicht befassen. Ja, natürlich, der 1001 Albumgenerator sagt, hört euch neue Klänge an, hört euch neue Musik an. Es fördert eure Neuroplastizität. Gut, habe ich jetzt gemacht, aber... Ich möchte es auch so schnell wie möglich wieder vergessen. Weg damit. Weit weg.
Also sagen wir mal so, auch wenn dieses Album offenbar relativ erfolgreich war im Jahre 1994, es kam nicht viel nach. Und diese Karriere stagnierte dann so ein wenig. Vielleicht lag es auch einfach an der Qualität. Ja? Also hat sich nicht so durchgesetzt, dieser Stil
und dieser Musiker. Was mich wirklich fasziniert hat, ist... ich habe ja das 1001 Albenbuch, da habe ich mir diesen kurzen Eintrag zu dem Album durchgelesen, nicht sonderlich pointiert oder substanziell, aber bei Wikipedia, jedenfalls der englischsprachigen Ausgabe, da stehen die folgenden Rezensionen, die ich hier rausgeschrieben habe. Ich zitiere kurz, Melody Maker bezeichnete The Sun Rises in the East als verdammt wichtig und nannte es hypnotisch und chillig, wie eine Blues-Party auf Pluto. Und ein weiterer Schritt nach vorne für den Hip-Hop. NMI sagte, dass Jeru origineller ist als die meisten Rapper, während The Source bemerkte, dass die Musik sowohl einen Kontrast als auch eine Ergänzung zu seinem unzusammenhängenden Flow und seiner tiefgründigen poetischen Lyrik darstellt. Damit sehe ich ihn ja schon fast auf einer Stufe mit Goethe und Shakespeare.
Also das
seine
Intro.
Tiefgründige, poetische Lyrik.
Damit können Sie eigentlich nur das Intro meinen. Das Album startet mit einem 50-sekündigen Intro, wo er ja eigentlich ja eher sowas wie ein Gedicht vorträgt. Ja, da würde ich sagen, ja, ist ein bisschen Poesie
drin. Ja, da geht es um Yin und Yang, um die Gegensätze.
Ja, und Ungleichheit, es geht um die Ungleichheit. Ne, es ist auch durchaus
Gesellschaft. Ja, er kritisiert, Rassismus kritisiert er und natürlich auch die Wirtschaft. Und deshalb, wir können ja sofort dann auf das Cover zu sprechen kommen, das brennende World Trade Center.
Ja, das finde ich ganz spannend.
Was sieht man auf dem Cover, Sebastian?
Ja, das finde ich ganz spannend. Man sieht in der Tat die Twin Towers, wie sie da in hellen Flammen schon stehen. Und wie hast du es jetzt interpretiert? Ist er derjenige, der dort gezündelt hat? Ist er wütend auf das kapitalistische System und zündet deshalb das World Trade Center an?
Oder heißt es, dass der Kapitalismus die Welt entfacht hat und dass dieser Brand nicht mehr aufzuhalten ist?
Ja, genau, wahrscheinlich schon.
Oder ist es eine Anspielung auf das Bombenattentat ein Jahr zuvor auf das World Trade Center?
Das kann natürlich sein, wobei da brannte es ja erstmal nur im Keller.
Also
bei dem ersten Anschlag.
Lächerlich.
Und ja, also man kann es natürlich auch so interpretieren, dass die Welt längst in Flammen steht, ja. Und es brennt schon lichterloh und er kritisiert das jetzt, ja. Nur, ich meine, es ist ja schon ironisch. Also entweder hat Osama bin Laden diese Platte gehört, als er die Planungen für den Anschlag in 2001 gemacht hat. Weil wenn du das Bild siehst auf diesem Album, erinnert mich komplett an den 11. September 2001, ne?
Aber ja. Und er blickt auch so unglaublich wütend drein. Und unten rechts von unserer Seite aus sieht man seine geballte Faust.
Ja, und deswegen finde ich, kann man auch hineininterpretieren, dass er vielleicht gezündelt hat, ja.
man könnte es vielleicht metaphorisch sagen, er hat versucht, mit seinem Album zu zündeln. Und bei mir hat er mit seiner Musik, ich setze Musik in Anführungszeichen, bei mir hat er mit seiner Musik tatsächlich ein kleines Lodern ausgelöst, aber ich konnte es mit ein paar Tritten schon wieder löschen.
Dann war es ja nicht ganz so schlimm.
Nein.
Dann ist das ja wirklich nur eine Kleinigkeit. Naja, gut, aber jetzt haben wir ja schon über das N-Wort gesprochen. Was ich heute unbedingt gerne mal besprechen möchte mit dir ist, du hast mich im Laufe der Woche darauf hingewiesen, dass es noch einen anderen weltberühmten Musiker gab, der offenbar mit dem N-Wort und all dem, was damit zusammenhängt, Geschäfte gemacht hat. Ich spreche von Georg Friedrich Händel.
Also hier steht, der Komponist Händel verdiente am Handel. Der Komponist Händel verdiente am Handel mit afrikanischen Sklaven. Was folgt daraus?
Ja, aber ging es nicht um Rückaneignung? Kulturelle Rückaneignung und irgendwie Händel, der, er war jetzt kein Sklaventreiber im weitesten Sinne, er war Nutznießer, weil er Aktien besaß von der englischen Afrika Company, die dort eben diesen Sklavenhandel betrieben hat.
Dass Händel und seine Finanziers über den Royal African Company, über die Royal African Company auch in den transatlantischen Sklavenhandel verwickelt waren, ist seit langem bekannt. McKnight findet eine künstlerische Form der Auseinandersetzung mit dieser Verstrickung. Ach so, sie bringen das irgendwie auf die Bühne. Es scheint doch irgendwie sowas Biografisches zu sein. So, heute können wir nur dafür sorgen, den Anteil schwarzer Musiker in klassischen Orchestern zu erhöhen. Also er liegt um die 3% und mehr schwarze Komponisten aufführen. Das heißt also, um dieses Unrecht, was Händel mit dem Sklavenmarkt da auf sich geladen hat, um das wieder gut zu machen, also quasi diese kulturelle Rückaneignung, muss man also den Anteil schwarzer Musiker in klassischen Orchestern erhöhen und außerdem den Anteil schwarzer Komponisten.
Also wäre eine Strategie, dass wenn man jetzt Händel aufführt, dass dort möglichst viele schwarze Musiker mit vertreten sind. Das finde ich ganz spannend. Und da, das ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel bezüglich dieser Moraldebatten, die ständig geführt werden. Ne? Weil genau zu diesem Thema habe ich auch einen Artikel der Taz gefunden. Und da wird auch beschrieben, dass Händel eben Aktien besaß von dieser Africa Company.
Aber die eigentliche Frage ist doch, war Händel rassistisch? Ist er allein aus dem Grund, dass er Aktien hat, rassistisch? Hat er irgendwie Sklaven selbst besessen? Ist da irgendetwas Greifbareres bekannt?
Ja, das wird hier ganz gut auf wenigen Zeilen zusammengefasst. Händel gehörte, so Hunter, da hat jemand, Hunter ist so ein Historiker, der eine Biografie über ihn geschrieben hat. Händel gehörte, so Hunter, zur gesellschaftlichen Elite und tat es mit seiner Investition in die mit dem Sklavenhandel verbundene Royal African Company vielen anderen um das Jahr 1720 gleich. Es war völlig normal, in diesen Kreisen Aktien von diesem Unternehmen zu besitzen. So wie es heute für viele normal ist, Aktien von Apple zu besitzen oder von Microsoft oder von Coca-Cola oder von wem auch immer oder möglicherweise von irgendeiner Waffenschmiede. Also insofern, teilweise weißt du ja auch gar nicht, wo du Anteile besitzt, wenn du zum Beispiel in Fonds oder in ETFs investierst. Du weißt es doch gar nicht. Es geht unter in einem riesengroßen Brei.
Unwissen schützt vor Strafe nicht, heißt es doch.
Ja, natürlich. Und es gibt natürlich auch Aktienfonds, wo solche Unternehmen aussortiert sind. Alles gut, ja?
Ja.
Aber was ich sagen will, auch Händel war ein Kind seiner Zeit. Und ja, damals hat man eben mit dieser Sklaverei Geld gemacht. Das ist damals nicht okay gewesen. Es ist heute auch nicht okay. Es wird auch in Zukunft nicht okay sein. Aber trotzdem hat er doch gute Musik gemacht. War er sich dessen bewusst? Man weiß es gar nicht so genau. Und selbst wenn, ist es immer noch gute Musik.
Ich kann dem nichts hinzufügen.
Gut, aber ich kann noch eine Sache hinzufügen, weil wenn ich an Händel denke, denke ich an eine weitere Person. Rein zufällig. Und das kam so. Oder nee, anders gefragt. Kennst du Diane Bisch?
Nein.
Diane Bisch ist eine Amerikanerin, die mittlerweile so 82 oder 83 Jahre alt ist. Und Diane Bisch hat eine Sendung in den Ende der 80er und in den 90er Jahren hatte sie eine Sendung, wo sie Moderatorin, Produzentin und alles andere auch gemacht hat. Und diese Sendung hieß The Joy of Music. Und da gibt es heute noch YouTube-Kanäle zu. Sie hat auch noch eine eigene Homepage und also sie ist immer noch im Geschäft. Und Diane Bisch macht was ganz Tolles in ihrer Musiksendung, die heute, glaube ich, noch auf Bibel TV übertragen wird, regelmäßig in so Wiederholungen. In jeder Sendung stellt sie eine Orgel vor, eine oder mehrere Orgeln, und dann spielt sie darauf. Also sie ist nämlich eigentlich Organistin. Und ich habe mal zufällig vor einigen Jahren nach Kirchenliedern gesucht, die zu einer Hochzeit passen, zu meiner eigenen Hochzeit. Und da habe ich dann gesucht und dann stieß ich auf Diane Bisch. Und Diane Bisch spielt sehr gerne Händel. Es gibt mehrere Videos, wo sie natürlich Händel spielt und sie ist immer an den besten, größten, schönsten Orgeln dieser Welt und spielt da wirklich auf der ganzen Welt, in den USA. Da staunt man auch teilweise, was da für Orgeln verbaut sind in so relativ hässlichen Kirchen irgendwo im Gewerbegebiet. Dann haben sie da eine riesen Orgel drin. Aber sie spielt auch im Freiburger Münster, hat sie sogar ein Album rausgegeben, das im Freiburger Münster aufgenommen wurde. Oder in Salzburg, da in der Kathedrale von Salzburg und ja, in Italien und weiß der Kuckuck wo, stellt sie überall Orgeln vor. Und es ist wirklich eine Freude, sich diese Videos anzusehen, weil erstmal sieht man auch, wie schwierig es ist, so eine Orgel zu spielen und zu beherrschen. Das fand ich schon mal wahnsinnig toll. Und wenn man Diane Bisch sieht, da muss man sagen, sie hat wirklich einen Modegeschmack, der seinesgleichen sucht. Wenn du sie da an der Orgel siehst, ich dachte immer, wenn ich sie so spielen sah, das könnte eine Schwester von Elton John sein, weil so bunte und schillernde und leuchtende Kostüme kenne ich sonst nur von Elton John. Sie ist eigentlich das Elton John der Orgelmusik und ich möchte allen empfehlen, einfach mal nach Diane Bisch oder The Joy of Music zu suchen und sich einfach mal ein paar Videos anzugucken. Man lernt auch viel. Sie erzählt auch mal ein bisschen was. Toll.
Wir können es ja in den Shownotes verlinken.
Ja, und die hat bei mir so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass immer, wenn ich Händel höre, denke ich an Diane Bisch, ne? Weil sie so eine tolle Händel-Spielerin ist.
Und bei mir wird es in Zukunft so sein, dass immer, wenn ich Krach höre, ich an Giroud de Jamaja denke.
Darf ich noch eine kleine Anekdote zu Händel erwähnen?
Ja, bitte.
Was mir überhaupt nicht klar war und ich bin ein bisschen traurig, dass ich
es
noch nicht gesehen
habe. Ich bin um jede Anekdote dankbar, die nicht mit Giroud de Jamaja zusammenhängt.
Ja, also ich muss sagen, ich war jetzt schon mehrere Mal in meinem Leben in London. Aber ich habe einen wesentlichen Baustein eines fantastischen London-Aufenthalts verpasst. Es gibt nämlich das Händel Hendrix Museum. Weil der Zufall will es, dass Jimi Hendrix und Georg Friedrich Händel quasi Nachbarn waren. Klingt jetzt erstmal verrückt, aber es ist in der Tat so, dass Händel in dem Nachbarhaus von Jimi Hendrix lebte und also viele Jahrzehnte, Jahrhunderte später hat Jimi Hendrix dann auch in diesem Haus gewohnt, quasi Wand an Wand. Und man kann das heute besichtigen. Also man hat aus beiden Häusern ein Museum gemacht und man kann, also man hat da die Wände quasi rausgenommen und man kann jetzt dort die Räume von Händel und die Räume von Jimi Hendrix besichtigen und so eine gemeinsame Ausstellung sich angucken. Finde ich super. Ist doch wirklich auch mal ein schöner Kontrast.
Hat denn Hendrix da gewohnt oder war der da nur irgendwie zu
Nein,
im Urlaub
ja,
oder
ja.
was?
Ja.
Der hat doch da nicht gewohnt.
Nein, nicht besonders lange. Er hatte eine englische Freundin und mit der war er kurzzeitig zusammen und ist mit ihr in diese Wohnung eingezogen, lebte dort aber am Ende nur, glaube ich, einen Monat. War dann wieder weg, ne? Ist, glaube ich, auf Tour gegangen und hatte dann aber noch seine Freundin beauftragt, sie möge doch bitte mal die Wohnung komplett einrichten und ja, er ist häufig auf Tour und aber er will da ein Zuhause in London haben und dann kam er dann auch nochmal wieder, hat da nochmal ein paar Tage gewohnt und dann haben sie sich getrennt. War nur so ein kurzes Intermezzo. Aber trotzdem war er quasi im Geiste Nachbar von Händel und man kann jetzt dort in einem Händel und Hendrix Museum das nochmal nachempfinden. Also man hat auch die Schlafräume originalgetreu wieder eingerichtet. Also es gibt einmal das Händel-Schlafzimmer und es gibt das Hendrix-Schlafzimmer. Ist doch toll.
So sehr ich beide Musiker schätze, so blödsinnig kommt mir dieses Museum vor. Aber gut. Ich selbst war auch noch nicht
das
da.
Ich wollte gerade sagen, das sagst du jetzt nur, weil du noch nie da warst.
Ja, aber ich würde auch... Das sind für mich so, ich kann der größte Fan von irgendwas sein, aber jetzt da die Schule von jemandem besuchen oder wo er gearbeitet hat oder wo der Urlaub gemacht hat, also Dinge, die mit der eigentlichen, warum ich diese Person schätze, nichts zu tun haben, das interessiert mich nun wirklich nicht. Ich höre mir Jimi Hendrix Musik an, ob der in Seattle gelebt hat, in London oder in Buxtehude, das interessiert mich nicht. Und ich würde nicht nach Buxtehude fahren, nur weil Jimi Hendrix oder jetzt nicht nach Sylt, wo war er? Fehmarn, wo er sein letztes Konzert gegeben hat. Die Leute pilgern ja dahin und das ist alles wieder zu extrem. Das ist alles zu extrem. Sebastian, wir waren gemeinsam in London. Wir sind über den besagten Zebrastreifen gegangen in der Abbey Road. Aber ich meine, gut, jetzt sieht dieses Cover so aus. Aber das hat doch nichts mit der Musik zu tun, ob die da jetzt dieses Cover haben oder ob sie da auf der Zugspitze gewesen wäre. Es ist doch alles Blödsinn. Es ist Blödsinn.
Ach,
ich bin heute richtig niedergeschlagen und negativ drauf.
Du bist so
drauf.
Richtig down. Also, da muss ich mich ja fast mal bei Giroud beschweren, ne, dass du so negativ bist.
Er hat mich richtig runtergezogen. Seinen also ganzen Beleidigungen. Es gibt nur Beleidigungen. Die Bitches werden beleidigt. Dann ist da dieses Niggerwort drin. Dann ist da das brennende World Trade Center vorne drauf. Immer nur dieser Hass. Wo kommt denn dieser ganze Hass her? Kann er nicht mal Händel hören?
Ja. Ich habe mir zur Vorbereitung auch noch mal ein paar Händel-Sachen angehört, ne? Ist schon immer alles sehr bombastisch. Boah, meine Güte, ne? Ah, der hat ja so, als englischer Hof, Komponist von George, dem weiß ich nicht wievielten. Also wenn man sich so die Krönungsmesse anhört und Wassermusik da für den König, wenn er über die Themse schippert, heieiei, immer schon ziemlich dick aufgetragen. Ja, also insofern war Händel vielleicht auch der Giroux seiner Zeit. Ein bisschen melodischer, würde ich sagen.
Jetzt sind wir auf einem Niveau angekommen.
Es tut mir leid. Ich nehme das zurück.
Darf ich jetzt noch eine kleine musikhistorische Anekdote einbringen?
Ja, bitte.
Paul McCartneys Bass ist wieder aufgetaucht.
Was? Hat er nur einen? Der eine Bass?
Ist wieder aufgetaucht. Man hatte ja damals nichts. Er hat ihn 1961 in Hamburg gekauft bei der Firma Höfner. Der Höfner Bass, der legendäre Beatles Paul McCartney Höfner Bass, den er auf den ersten Platten gespielt hat, bei Love Me Do bis, weiß ich nicht, Twist and Shout. Und er hat ihn damals in Hamburg für 297 D-Mark gekauft. Und er war damals 20 Jahre alt. Und der Bass hat heute einen geschätzten Wert von mehreren Millionen Dollar.
Und ja, aber was ist das denn für eine Scheiße? Nur weil Paul McCartney damit gespielt hat. Es ist immer noch ein Bass, es ist immer noch ein 247 D-Mark Bass.
Das
gut,
stimmt.
Damals war das eine Stange Geld, ne? Aber
das stimmt. Der Bass wurde geklaut. Und zwar okay. Weiß man offensichtlich das genaue Datum. Es geschah am 10. Oktober 1972. Oh. Jetzt ist er wieder aufgetaucht. Und zwar hat 2018 jemand das Lost Beatles Bass Project ins Leben gerufen, das sich zum Ziel gesetzt hat, diesen Bass zu finden, der ja jetzt seit 50 Jahren vermisst war. Und man hat ihn tatsächlich wiedergefunden. Und zwar hat der damalige Dieb diesen Bass in seiner Stammkneipe dem Wirt gegeben und hat ihn gefragt, kannst du da drauf aufpassen? Und die Schwiegertochter dieses Wirtes hat den Bass im Estrich des Hauses gefunden, 50 Jahre später, und hat dann gegoogelt Höfner Bass und ist dann auf diese Homepage gestoßen, The Lost Beatles Bass, und hat dann da mit McCartneys Management Kontakt aufgenommen und hat den zurückgegeben. Ob es einen Finderlohn gab, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er den Bass zurück. Ende. Musikhistorische Anekdote. Tut keinem weh, Sebastian.
In diesen 50 Jahren, in denen
der Bass weg war, hat er ja weiterhin Musik gemacht. Also er braucht ihn eigentlich gar nicht.
Er hat weiterhin Musik gemacht. Also wann war das? 1972 ist der Bass weggekommen?
Genau.
Okay, 1972, gut, da waren sie natürlich schon berühmt. Ja. Wäre jetzt anders, wenn das jetzt noch eine unbekannte Band gewesen wäre zum Zeitpunkt des Diebstahls. Aber gut, das heißt, er wusste schon, was er da für ein Ding klaut. Und dann, also, was ich jetzt nicht ganz verstehen kann, wie kann denn ein Bass im Estrich so einbetoniert oder was? Wie, also, in einer Box oder was geht doch kaputt?
Wahrscheinlich in einer Box. Also, er ist in einem relativ guten Zustand. Es gibt hier ein Foto davon, wird jetzt restauriert und dann kann er wieder drauf spielen.
Okay.
Nein, hier steht, als...
Ja, interessant.
Als sie, Kathy Guest, die Schwiegertochter des Wirts, als sie mit ihren Kindern umgezogen sei, habe sie auf dem Dachstock die Bassgitarre entdeckt. Mehr steht hier nicht.
Okay.
Ja.
Finde ich interessant. Trotzdem frage ich mich, warum die jetzt Millionen wert sein soll. Das ist einfach eine ganz normale Bassgitarre.
Ja, das ist so wie die Hose, die er in Hamburg auf der Bühne getragen hat, ist wahrscheinlich jetzt auch ein paar hunderttausend wert. Es ist doch immer so.
Und da frage ich mich, also das macht dann keinen Unterschied, ne? Ob ich jetzt für mehrere Millionen da so einen Bass kaufe oder mir so einen Bass in irgendein Museum stelle oder ob ich ein Bett von Jimi Hendrix in ein Händel-Museum stelle.
Doch, das ist ein Unterschied.
Wo er vielleicht nur vier Wochen drin geschlafen hat.
Das ist ein Unterschied. Das Bett hat nichts mit Hendrix Musik zu tun, aber dieser Bass, den hörst du auf allen berühmten Beatles-Aufnahmen. Der hat schon was mit der Musik zu tun.
Ja, aber du siehst dann, wie hat Hendrix sich eingerichtet, ne? Was hatte er so für einen Geschmack? Hat sich vielleicht auch auf seine Musik ausgewirkt, ne? Warum pilgern denn heute alle noch nach Graceland, um zu sehen, wie Elvis Presley da gelebt hat? Oder warum pilgern alle ins Mozarthaus, ne, in Salzburg und in Wien. Salzburg, da war ich jetzt neulich. Das finde ich so nervig. Wirklich in jedem Winkel lacht dich diese Mozart-Nase an. Jetzt hätte ich beinahe was anderes gesagt, ne? Also dieses Mozart-Gesicht überall, aus jedem Schaufenster, in Pappaufsteller, in jeder Gasse, überall nur Mozart, 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 als hätte diese Stadt absolut nichts anderes zu bieten.
Mir ist aufgefallen beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, bei diesem Neujahrskonzert stand Anton Bruckner im Mittelpunkt. Und durch dieses 2-3-stündige Programm hatte ich nachher den Eindruck, als wäre ganz Österreich mit Anton Bruckner Wegen, Anton Bruckner Häusern, Anton Bruckner Ballettschulen, ja. Anton Bruckner Pferdestellen, Anton Bruckner Schulen, Anton Bruckner, mit ganz Österreich ist mit Anton Bruckner zugepflastert. Und so ist es wahrscheinlich dann in Salzburg aus, ganz Salzburg ist mit Mozart zugepflastert. Es geht ums Geld.
Natürlich geht es ums Geld.
Es geht immer ums Geld. Ja. Und offensichtlich ging es Gérard de Damaja nicht ums Geld, sonst hätte er sich ein bisschen mehr angestrengt. Dann wäre aus ihm was geworden.
Ging es nur um die gesellschaftskritische Aussage.
Genau, und er wollte erst mal gegen den Kapitalismus, deswegen die brennenden World Trade Center Türme. Er hat von Geld will er nichts wissen. Er ist ein Heiliger. Was mich jetzt auch noch dass dieses Album in den 1001 Alben ist, die sie hören sollten, bevor das Leben vorbei ist. Zitat Ende. Das ist das Schlimme daran. Ja.
Das Schlimme daran ist, dass da offenbar noch kein Album nachkam, was dieses Album in dieser Serie hätte ersetzen können. Weil diese Reihe wird ja hin und wieder aktualisiert. Es bleiben immer 1001 Alben. Das heißt, da war jetzt noch kein neueres Album nach 1994 dabei, was die Stelle von The Sunrises in the East hätte einnehmen können.
Ja, zumal das Originalbuch erschien ja 2005, also gut 10 Jahre nach The Sunrises in the East. Und da war es offensichtlich schon ein fester Bestandteil. Und fortan in jeder Neuauflage wurde es mitgeschleift. Vielleicht hat man es auch vergessen.
Ja. Da kann eigentlich nur Bestechung im Spiel gewesen sein. Ja. Gut, jetzt werden wir natürlich sämtliche Hip-Hop-Fans dieser Welt, die uns jetzt hören, erzürnen. Aber ja.
Ja, aber so ist es halt. Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Man kann ja nicht alles gut finden und man kann auch nicht alles schlecht finden. Und wir sind ja nicht hier, um alles einerseits in den höchsten Tönen zu loben, andererseits zu verdammen. Man findet ja immer noch was Schönes dran. Ich meine, ich aus dieser Episode für mich und aus diesem Album mitnehme, ist, ich finde es scheiße. Ja, also ich habe die Gewissheit, dass ich solche Musik nicht mag. Vorher war es vielleicht ein Vorurteil, man hat vielleicht mal einen Song gehört, jetzt habe ich ein ganzes Album gehört und mein Vorurteil hat sich in ein Urteil verwandelt.
Ja, das stimmt. Aber sagen wir mal so, du bist da nicht allein. Ein Indiz dafür sind auch die Spotify-Zahlen. Ich gucke ja mal ganz gerne nach den Spotify-Zahlen.
Was sagen die denn aus?
Gérard hat 570.000 monatliche Hörer. Ist jetzt nicht so viel, wenn man mal sie mit Taylor Swift zum Beispiel vergleicht.
Aber er hat 570.000.
Ja, durchschnittliche Hörer im Monat ist schon mal was.
Ne? Das sind 570.000 mehr, als wir hier von unserem Podcast haben.
Ja, wir sind ja auch erst bei Folge 5. Und auch Gérard hat mal klein angefangen. Aber ja, es gibt jetzt auch nicht so viel von ihm. Ne? Also es hörte dann relativ schnell auf. Ich gucke gerade mal das Album selber. Also das Lied mit den meisten Wiedergaben, jetzt immer nur bei Spotify, das kann ja noch auf 1000 anderen Plattformen gehört werden, ist das Lied Come Clean mit 12,8 Millionen Wiedergaben.
Interessanterweise wird in dem Buch 1001 Alben dieser Song erwähnt, Und zwar, Zitat, das Cover zeigt einen kauernden Jeru, hinter dem ein blutroter Sonnenaufgang in Manhattan zu sehen ist. Bei genauerer Betrachtung wird man erkennen, dass die Freiheitsstatue auf der Seite liegt und zum Teil vom Hudson River bedeckt ist. Besonders unheimlich ist die Darstellung des südlichen Turms des World Trade Centers, der halb zusammengefallen und von Flammen umgeben ist. Jeru bezieht sich in dem Titel Come Clean auf dieses Bild. Ist an mir vorbeigegangen, muss ich sagen.
An mir auch, aber das finde ich interessant, weil man ist, glaube ich, schon so geprägt von den Geschehnissen, die danach kamen, dass ich da überhaupt keinen Sonnenauf- oder Untergang wahrgenommen habe. Für mich waren das sofort die brennenden Türme, ne?
Ja, ja, bei genauerem Hinsehen hat er gesagt, man sieht erst, ach guck, das ist ein roter, das ist ein Sonnenuntergang, aber dann sieht man, dass das Rot kommt von den Flammen her. Ich glaube, das wollte dieser Kritiker damit ausdrücken.
Ja. Bei mir war es aber genau andersrum. Ich sehe erst die Flammen und dann den Untergang. Also den Sonnenuntergang.
Ja, ist denn überhaupt ein Sonnenuntergang zu erkennen? Oder ist alles nur durch die Flammen hervorgerufen?
Ja, weiß man nicht. Ja, kann sein.
Aber interessanterweise, dass hier von einem Sonnenuntergang gesprochen wird, der sich eventuell als die Flammen des World Trade Centers entpuppen. Und das Album heißt aber The Sun Rises. Also für mich ist das eine Nachtatmosphäre und die beiden Türme brennen. Da ist für mich weder Sonnenauf- noch Sonnenuntergang zu erkennen.
Und ich suche auch immer noch die Freiheitsstatue. Wo ist die denn?
Ja, das ist das Problem, dass wir jetzt hier ein ganz schlechtes... Und den Hudson River kann ich auch schlecht erkennen.
Schlechte Auflösung.
Ja. Vielleicht in dem Eck von In the East, dass das vielleicht die Fackel der Freiheitsstatue ist?
Tja. Ja, kann sein.
Sebastian, wir haben, Entschuldigung, dass ich jetzt so reingrätsche, aber ich möchte darauf hinweisen, dass wir schon viel zu viel Zeit diesem Album gewidmet haben. Wir sollten zum Schluss kommen.
Ja.
Rückblickend auf diese recht kurze Episode sicherlich, haben wir ja schon viel Fazit-eskes untergebracht. Aber hättest du vielleicht noch etwas zum Fazit hinzuzufügen? Vielleicht für die Hörer unseres Podcasts, die ein wenig offener sind oder eventuell schon mehr Kontakt mit dem Hip-Hop- oder Rap-Genre hatten. Ist das was, was man hören muss? Uns fehlt jetzt leider natürlich der Vergleichswert, aber würdest du sagen, es schadet nicht, sich das mal anzuhören, auch wenn es von Bitches und Niggers und was er nicht alles sagt, singt, nur so strotzt?
Ja, den Text finde ich da ehrlich gesagt gar nicht so schlimm und der ist in der Tat ja auch teilweise sehr, sehr gesellschaftskritisch. Ich finde es teilweise auch durchaus passend und ich glaube, dass man da so in dieser Hood, aus der er kommt, da spricht man wahrscheinlich so. Deswegen, den Text finde ich gar nicht so schlimm. Ich habe auch schon andere Hip-Hop-Lieder gehört von anderen Künstlern, die mir auch durchaus gefallen haben. Ah, jetzt bei Jeru. Ah. Ich finde, es ist so schrecklich aufgenommen und ich bin mir immer noch nicht sicher, ist das Absicht oder ist es einfach nur schlecht? Und es klingt nicht schön, es ist Soundmüll irgendwie. Es ist so ein, ja, nee. Ich kann es jetzt nicht empfehlen. Und vor allen Dingen,
du sagst ja, man muss, wie bei Händel auch, man muss Objekte, Menschen, Phänomene immer vor dem Hintergrund ihrer historischen Gegenwart sehen. 1994 waren diese Einspieler, diese Soundeffekte wahrscheinlich State of the Art und total in. Und wir blicken da heute so ein bisschen mit einem Lächeln drauf.
Ja, aber also für mich ist da so ein komischer Grauschleier drauf. Es hört alles sich so dumpf an. Also
also für mich fehlt die Konsistenz. Das ist so unzusammenhängend. Hier mal so ein Soundschnipsel und da mal was.
Ja. Gibt es eigentlich für solche Liederproduktion, gibt es da Noten oder manchen die da einfach was zusammen? Also kann man das in Noten fassen? Ich weiß gar nicht. Stelle ich mir irgendwie schwierig vor, weil es gibt keine Melodie in dem Sinne. Und ja, ich habe auch schon schönen melodischen Hip-Hop gehört, ja, wo man klar eine Struktur erkennen kann. Ich glaube, das ist mein Problem. Ich kann da keine Struktur erkennen. Und ich bin so ein struktureller Mensch. Ne? Wenn ich keine Struktur erkenne, ah, dann bin ich auch irgendwie lost. Also, ja.
Das Album hat durchgehend sehr, sehr gute Bewertungen bekommen. Ich bin hier auf einigen Bewertungsseiten. 5 Sterne von Musikkritikern, 4,8 Durchschnittssterne von den Hörern. Offensichtlich sind wir da. Aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass das jetzt Hörer kritisieren und Sterne verleihen, die eben diese Hip-Hop-Rap-Musik mögen.
Ja.
Das sind jetzt keine Hörer, die jetzt nur klassische Musik hören, sich dieses Album, so wie wir jetzt einmal angehört haben, und dann 4,8 Sterne verteilen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die haben wahrscheinlich einen größeren Horizont und können dieses Hip-Hop-Album nicht nur historisch verorten, sondern auch vergleichen mit anderen Hip-Hop-Alben. Und dann können sie sagen, also da sticht das eindeutig her. Das war wirklich was Neues. Das ist also...
Ja, das kann durchaus sein. Sie decken da andere Horizonte ab. Aber für mich gibt es da schon einen Indiz, dass es schon irgendwie anders ist. Ne? Ich war jetzt auch nicht so der Metallica-Fan. Aber wenn ich jetzt mal dieses Hörerlebnis mit dem Metallica-Hörerlebnis vergleiche, völlig unterschiedliche Musik. Bei Metallica, ich hatte es ja schon bei der Metallica-Folge erwähnt, kann ich erkennen, dass das Kunst ist, dass das professionelle Musiker sind, die ihre Instrumente beherrschen. Und insofern ist das für mich wirklich eine tolle Sache.
Die Betonung liegt auf Instrumenten. Da habe ich mich gefragt, welches Instrument spielt Giroux eigentlich?
Gar nichts. Aber weiß ich, vielleicht spielt er ja irgendwas. Es gibt übrigens auch Videos von ihm, ne? Da macht er immer nur so komische, er zanzt dann nur so ein bisschen. Ja, und hier kann ich nicht erkennen, dass da sich jemand Mühe gegeben hat. Bei Metallica kann ich erkennen, ja, da ist Mühe dabei, da ist ein Konzept dahinter, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ist vielleicht hier auch so, aber für mich nicht erkennbar. Und deswegen gibt es von mir nicht so viele Sterne.
Wir sind nicht dafür da, das mit Sternen zu belegen. Aber wir sind ja dafür da, um unseren Horizont zu erweitern und um unsere Neuroplastizität ein wenig zu trainieren. Das haben wir hiermit getan. Das waren jetzt so 40 Minuten ist das Album lang. Und das waren jetzt so 40 Minuten Liegestütz, Jogging. Damit wollen wir es dann auch belassen.
Ja, und eine gute Sache gibt es schon noch dabei. Jetzt war für uns dieses Album eine Herausforderung und ich persönlich würde jetzt lieber Handel hören als Giroux. Aber für all die enttäuschten Hip-Hopper hier unter uns, die jetzt sagen, oh, was reden die da für ein Quatsch, ne? Und das ist doch super klasse, denen empfehle ich auch mal Handel zu hören, am besten in einer Interpretation von Diane Bisch. Und dann werden die möglicherweise genauso leiden wie wir, wenn wir Giroux hören.
Von Beleidigungen und Sklavenhändel führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis am brennenden World Trade Center vorbei zu Jimi Hendrix, Paul McCartney und Mozart bis hin zu einem Mikrofonarm. Das Leiden am East Coast Hip-Hop hörte zwar auf, doch die Reise geht weiter.